Deutschlandfunk. Tag für Tag. Das Christentum lehrt Nächsten- und Feindesliebe, der Buddhismus Friedfertigkeit, der Islam hingegen hat ein Problem mit der Gewalt in Schrift und Tat. Soweit die Klischees. Aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine wird von der russischen Orthodoxie, also einer christlichen Konfession, gerechtfertigt. Buddhistische Mönche predigen Hass gegen die muslimische Minderheit der Rohingya und schreiten auch zur Tat. Schon diese wenigen Beispiele zeigen, es ist kompliziert und die Behauptung, Religion werde missbraucht, ist zu einfach. Heilig genannte Texte strotzen vor Gewaltfantasien. Ob mit Bibel oder Koran in der Hand Feinde identifiziert und bekämpft werden, hängt von vielen verschiedenen Bedingungen ab. Unter dem Titel »Die Freiheit der Andersdenkenden« hat das Hamburger Thalia Theater am 12. Februar zu einer langen Nacht der Religionen geladen. Das Podium, von mir moderiert, das Sie gleich hören, widmete sich dem Zusammenhang von Religion, Toleranz und Gewalt. Es fragt nach den Bedingungen der Gewalt. Auf der Thalia-Bühne waren zum einen Jürgen Mahnemann, er leitet das Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover, ist katholischer Theologe und hat Bücher veröffentlicht über Religion und Terror, den Dschihad und das revolutionäre Christentum. Mit ihm diskutiert Bernd Simon, er ist Professor für Sozialpsychologie und politische Psychologie an der Universität Kiel. Dort gibt es eine Forschungsstelle für Toleranz. Meine erste Frage aber ging an Tatjana Jesch. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur in Freiburg und Herausgeberin eines Buches über Religion und Gewalt.
Frau Jesch, Sie haben die Bergpredigt gelesen. Und da, das dürfte für viele überraschend sein, einen recht hohen Gewaltanteil gefunden. In dieser Predigt, die bekannt ist unter anderem für den Satz, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Sanftmütigen. Wo haben Sie da die Gewalt gefunden?
Ja, es sind Straffantasien, die diese Bergpredigt beherrschen. Das sind Fantasien, die ungerechte Verhältnisse umstürzen sollen. Also diejenigen, die bislang zu kurz gekommen sind, sollen Oberhand bekommen und diejenigen, die vorher dominiert haben, sollen unterworfen werden und ja in doch grausamer Weise bestraft werden. Das sind Fantasien, die reagieren auf ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse. Sie sind aber gleichzeitig auch sehr ressentimentgeladen. Hinzu kommen andere Gewaltaspekte. Die Bergpredigt schließt ja durchaus an die hebräische Bibel und an die Tora. Das heißt ja auch ausdrücklich, dass kein Jota geändert werden soll. Und das, was in der Tora mit Todesstrafe belegt ist, ist auch in der Bergpredigt mit Todesstrafe belegt. Und es kommt zu Verschärfungen beispielsweise dessen, was in der Tora geregelt ist. Die Bergpredigt ist eine Sammlung von Sprüchen, die Jesus zugeschrieben werden. Es gibt auch noch auf die Sexualität bezogene Gewaltaspekte, zum Beispiel die Aufforderung, das begehrende Auge sich aus dem Kopf zu reißen, denn es sei besser verstümmelt in das Jenseits einzugehen, als vollständig ins Höllenfeuer geworfen zu werden. Es wird nicht aufgerufen zu Krieg. Aber aus meiner Sicht ist diese Bergpredigt doch durchsetzt von gewalttätigen Vorstellungen.
Er hat mal im Interview ein katholischer Theologe gesagt, Fundamentalisten dürfen nicht umblättern. Denn wenn sie auf die andere Seite gucken, dann sehen sie, dass da auch was ganz anderes steht. Vielleicht etwas, das dem auf der Seite davor widerspricht. Das heißt, Heilige Schriften, in dem Fall die Bibel, zeigen das Menschsein in seinem ganzen Spektrum. Eine gewisse Form von Weisheit ja vielleicht auch. Also was macht es aus Ihrer Sicht so verurteilenswert, dass da ein hoher Gewaltanteil enthalten ist?
Also ich denke, dass in Religionen beide Anteile des Menschen erkennbar sind. Der aggressive Anteil, aber auch ein Gerechtigkeitsanteil. Wenn ich vorher gesagt habe, dass es darum geht, in der Fantasie ungerechte Verhältnisse umzustürzen, dann reagiert das auf eine Benachteiligungserfahrung. Aber diese Reaktion auf diese Benachteiligungserfahrung ist eben selbst gewaltgesättigt. Sie ist ressentimentgeladen und aus meiner Sicht daher nicht weiterführend, nicht konstruktiv. Und es scheint mir wichtig zu sein, dass so bestimmte positive Vorurteile auch dem Christentum gegenüber und seiner Friedfertigkeit gegenüber überprüft werden sollten, dass die Texte tatsächlich gelesen werden sollten, dass genauer hingeschaut werden soll. Also man muss auch berücksichtigen, dass die frühen Christen, also letztlich eine jüdische Sekte, an den bevorstehenden Weltuntergang glaubte, also an die nahe Ankunft des Reiches Gottes. Und das ist eine Sondersituation, die anders als die Tora es regelt, nicht in pragmatischer, lebensverträglicher Weise mehr die Verhältnisse dirigieren möchte, sondern es geht darum, kurz vor dem Eintritt des Reiches Gottes, flapsig gesagt, besonders gut dazustehen. Und diejenigen, die bislang gelitten haben, werden triumphieren. Diejenigen, die bislang an der Spitze der Gesellschaft gestanden haben, Vorteile genossen haben, werden unterworfen, werden zerstört werden. Es ist nicht so, dass Hierarchie als solche in Frage gestellt wird. Es werden nur die Machtverhältnisse in der Fantasie umgekehrt. Und das finde ich als Grundgedanken problematisch.
Herr Mannmann, Sie haben ein Buch geschrieben, auch über revolutionäres Christentum. Würden Sie dem zustimmen, dass aus einem gewalthaltigen Text eine gewalthaltige Religion folgt?
Sie kann daraus folgen.
Welchen Bedingungen?
Also jeder Satz, keiner dieser Sätze in den biblischen Texten ist immun gegen seine Kommunikation und keiner dieser Sätze ist immun gegen den Kontext, in dem er ausgesprochen wird. Und jeder Satz wird falsch, wenn er im falschen Zusammenhang ausgesprochen wird. Also wenn ich sage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dann ist das ein wahrer Satz. Wenn ich zu einem Hungernden gehe und sage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, mache ich die Wahrheit letztlich mit diesem Satz kaputt. Wenn wir jetzt über die Frage nachdenken, welche Gewalt findet sich in heiligen Schriften, dann scheint es mir wichtig zu sein, auf das, Frau Florin, wo Sie gerade darauf hingewiesen haben, das stark zu machen, dass es nicht eine Sichtweise in den Texten gibt. Um Ihnen ein Beispiel mal zu nennen. Also viele Religionen, vor allen Dingen auch, ich bin Katholik, die katholische Kirche hat in der Vergangenheit, aber der Satz gilt auch immer noch, gesagt, außerhalb der Kirche kein Heil. Diesen Satz kann ich einerseits exklusivistisch deuten und sagen, hier gibt es eine Grenze, da ist der Raum des Unheils und hier ist der Raum des Heils. Damit habe ich die anderen ausgegrenzt. Ich kann diesen Satz auch inklusivistisch verstehen, dass ich sage, dieses Heil der Kirche, dieses Heil meiner Religion gilt für alle Menschen. Aber dieses Aussprechen, dass das Heil, also das Heil meiner Religion für alle Menschen gilt, kann man als Einladung verstehen. Es hat aber auch den Klang von Drohung, von Androhung und auch von Übergriffigkeit. Also ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich sage, außerhalb der Kirche gibt es nur Unheil, dann müsste ich ja die Menschen, die nicht zur Kirche gehören, die nicht zu meiner Religion gehören, zur Massa Damnata erklären. Die sind alle der Hölle, dem Unheil, für das Unheil bestimmt. Wenn ich das nicht will, dann kann ich also sagen, ich habe Möglichkeit, sie mit meinem Heil anzusprechen, indem ich sagen würde, ich praktiziere christliche Liebe und wenn es mir gelingt, mit meiner Liebe das Herz eines anderen Menschen zu öffnen und er lässt sich ein Stück weit öffnen, dann muss er sich nicht zu Christus bekannt haben, aber damit ist er schon für das Heil ansprechbar geworden. Da liegt natürlich ein Problem drin und das Problem ist die Übergriffigkeit. Das heißt, wir müssen solche Sätze radikal befragen und erstmal deutlich machen, dass diese Sätze in einem Mangel an Differenzsensibilität gründen. Differenzsensibilität verlangt, dass ich fähig bin, die Andersheit des anderen anzuerkennen und gleichzeitig auch die, was wir in der Philosophie nennen, die Anderheit des anderen anzuerkennen, nämlich seine irreduzible Einzigartigkeit. Und wenn ich von hier aus an solche Fragen herangehe, dann habe ich ein anderes Heilsverständnis, nämlich das Heil liegt dann in der Versöhnung der Differenz oder um es auch mit einem Philosophen auszudrücken, wie Adornos gesagt hat, ohne Angst verschieden sein. Wenn wir jetzt von dort aus einen Satz in die biblische Tradition hüpfen, dann sehen wir, dass hier verschiedene Universalismen miteinander streiten. Wir haben einen totalitären Universalismus, der sagt, der andere muss sich bekehren, ansonsten ist er der Verdammung preisgegeben. Wir haben einen, was wir nennen Covering Law Universalismus, also es gibt einen Gott, ein Gesetz, eine Erlösung, eine Gerechtigkeit, aber ich muss das nicht durchsetzen, denn am Ende der Geschichte werden sich alle zu diesem Gott bekennen. Das sehen Sie in der Völkerwallfahrt des Jesaja. Und dann gibt es einen, das nennen wir in der Philosophie iterativen Universalismus. Und der findet sich in den biblischen Traditionen, dass nämlich gesagt wird, Israel, hör zu, ich habe nicht nur eine Geschichte, so spricht Gott, mit euch, sondern ich habe auch Geschichten mit anderen Völkern. Das Einzige, was diesen Gott überall auszeichnet, ist, er ist eine Befreiungsgottheit. Und das ist das revolutionäre Moment. Und das würde ich stark machen und sagen, diese Interpretation scheint mir eine zu sein, für die ich kämpfe.
Applaus wird toleriert. Herr Simon, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben gar nichts mit Religion zu tun. Ich sollte mich ja nicht nach Religion so intensiv befragen. Aber jetzt sitzen Sie ja hier, weil Sie Experte sind für Toleranz und weil wir doch mutmaßen, dass Religion zu Intoleranz führen könnte, denen gegenüber, die eine andere Religion haben. Ist diese Mutmaßung gerechtfertigt? Begegnet Ihnen das in Ihrer Arbeit?
Ja, also ich bin kein Religionsexperte. Für uns ist die Religion sozusagen ein Fall unter vielen, aber eine sehr harte Nuss. Und was ja nicht bedeutet, dass in der Nuss nichts drin ist und dass sie nicht lohnt, sie zu knacken. Der Untertitel lautet ja Religionen, Gewalt, Toleranz. Eigentlich müsste ja lauten, finde ich, Religionen, Toleranz, Gewalt. Sozusagen die Toleranz steht zwischen der Religion und der Gewalt. Und das ist ein Angebot, wie man über Toleranz nachdenken kann, nämlich als durch Respekt gezähmte Ablehnung. Aber was steckt in dieser Definition oder diesem Angebot, ein Vorschlag? Da steckt die Ablehnung drin. Und das ist jetzt eigentlich die gute Botschaft bei dieser Definition an alle, die tolerant sein wollen. Sie müssen ihre Ablehnung nicht aufgeben. Die dürfen sie behalten. Das heißt, sie dürfen auch ihre Authentizität behalten. Ja, sie dürfen sagen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Ja, und das ist auch etwas, was ich an der Religion bewundere oder beneide. Dass hier ein echtes Bedürfnis danach besteht, offensichtlich zentrale Fragen, Menschheitsfragen anzugehen, zu identifizieren und auch Antworten anzubieten. Nur, man darf diese Antwort den anderen, die anders sind und anders bleiben wollen, nicht aufzwingen. Ja, und da setzt die Zähmung ein, die auch, glaube ich, jeder Religion gut tut, aber sicherlich schwerfällt. Ja, das ist sozusagen die Gretchenfrage, eine ganz andere Art, die man dann an die Religion stellen muss. Wie hast du es mit der Toleranz? Wie hast du es mit deiner Fähigkeit, dich zu zähmen, auch wenn du davon überzeugt bist, dass du richtig liegst, das musst du nicht aufgeben, ja, aber du darfst die anderen nicht zum Heil, auch wenn du denkst, die sind heillos verloren, nicht zu dem Heil zwingen, das du für dich glaubst, gefunden zu haben.
Und wer zähmt da?
Das ist jetzt die zweite Punkt. In unserem Modell unterscheiden wir tatsächlich diese Komponenten im Sinne von zwei Ebenen. Jetzt wird es ein bisschen sportlich. Wir haben ein Spielfeld, das nennen wir die Ebene 1. Da haben wir Gruppen, die sich nicht mögen. Wir mögen die anderen nicht. Die mögen uns auch nicht. Das ist die Ebene 1. Das ist die Ebene der Kategorisierung, wir versus die. Dann gibt es aber immer jede Identität, die wir besitzen und die anderen in anderer Weise besitzen, ist eingebettet in eine übergeordnete Identität. Und sei es letztendlich die Identität der Menschheit als Ganze. Und es ist eine übergeordnete Identität, die uns zählt. So wie wir als HSV oder St. Pauli die Bremer nicht mögen, als Spieler an einer Mannschaft lehnen wir sie ab. Aber als Sportsfrau, Sportsmann, auf dieser übergeordneten Identifikationsebene, als sportlich oder fußballbegeisterter Mensch, haben wir bestimmte gemeinsame Regeln, die uns zähmen und die wir gegenseitig anerkennen. Und notfalls gibt es die rote Karte.
Wäre die Welt weniger gewalttätig ohne Religion? Frau Jesch, meinst du? Die Herren haben jetzt schon etwas länger gesprochen.
Ja, dass Gewalt doch immer wieder mit Religion im Zusammenhang auftritt, hat möglicherweise damit zu tun, wie Menschen zur Religion kommen. Die meisten Menschen kommen zur Religion durch die frühe Sozialisation. Ihre religiöse Beeinflussung ist eng verbunden mit den frühesten, wichtigsten, primären Bezugspersonen. Die Zugehörigkeit zu einer Religion ist also affektiv stark aufgeladen Und eine distanziertere Auseinandersetzung mit Religion bedeutet, auch diese frühen Beziehungen in Frage zu stellen und anzugehen. Und das ist etwas, was Menschen häufig schwer gelingt. Also sobald dieses Glaubenssystem in Frage gestellt wird, ist für diese Menschen vieles andere eben auch in Frage gestellt. Es hängt davon ab, wie stabil eine Persönlichkeit ist, ob auf Zweifel an ihrer Religion mit aggressiven oder Gewaltimpulsen reagiert wird. Es gibt auch den Fall, dass erwachsene Menschen sich für eine Religion entscheiden. Wenn das instabile Persönlichkeiten sind, dann kann diese Religion eine drogenähnliche und persönlichkeitsstabilisierende Funktion erfüllen. Und auch hier verstehen diese Menschen keinen Spaß, wenn genau dieses stützende Glaubenssystem in irgendeiner Form angegriffen wird. Also ich denke, das Verhältnis der Menschen zur Religion und die Funktion, die Religion für sie einnimmt, ist wichtig für die Frage, ob aus einem religiösen Bekenntnis Gewalt erwächst. Es gibt keinen Automatismus natürlich, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen Persönlichkeiten und Bekenntnissen.
Herr Mannemann, Sie haben sich ja auch mit dem Dschihad beschäftigt und vertreten da die These, dass das eigentlich, also die Jugendlichen, die in den Heiligen Krieg ziehen, dass das eigentlich Nihilisten sind. Dass es im Kern nicht um einen religiösen Wahrheitsanspruch geht, sondern um Provokation, um jugendliche Rebellion. Es geht auch um die Frage, kann ich an der Gesellschaft teilhaben, bekomme ich Aufmerksamkeit? Ist ja in Frankreich eine ganz große Debatte, eine ganz große Kontroverse zwischen denen, die sagen, das hat im Kern mit dem Islam zu tun, und denen, die sagen, es ist eigentlich eine Jugendrevolte mit Gewalt. Wie kommen Sie darauf, dass es Nihilisten sind?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mich 2014/15 mit Dschihadisten, ich brauche jetzt nicht zu gendern, das sind Männer gewesen, Männerbiografien, mit denen ich mich befasst habe, mit Dschihadisten befasst, die in Deutschland aufgewachsen sind und dann in den, in Anführungszeichen, Dschihad gezogen sind. Mit etwa mit 10 Täterbiografien und Täterprofilen. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe mich immer gefragt, was für eine Form von Gewalt zeigt sich dort und welche Form von Terror wird dort offenbar. Und mir ist immer die Unterscheidung wichtig geworden. Es gibt einen politischen Terrorismus, der unterscheidet sich vom religiösen Terrorismus. Und dann gibt es noch einen dschihadistischen Terrorismus. Diese drei sind unterschiedlich. Ein politischer Terrorist, eine politische Terroristin möchte nicht als gewöhnlicher, banaler Gewaltkrimineller dastehen. Und um nicht gewöhnlicher Gewaltkriminalität bezichtigt zu werden, beruft er sich auf einen, wie man das in der Terrorismusforschung nennt, zu interessierenden Dritten. Das heißt, er oder sie behauptet im Namen einer Gruppe, im Namen einer Klasse, im Namen eines Volkes, diese Terroranschläge durchzuführen. Und das führt dazu, dass ein politischer Terrorist, eine politische Terroristin sehr genau darauf achten muss, welche Mittel er oder sie anwendet. Denn man darf es nicht überstrapazieren. Wenn man beispielsweise Massenvernichtungsmittel anwendet, dann kann es sein, dass plötzlich die Gruppe sagt, das ist jetzt grenzenlos, dieser Anschlag, den teilen wir nicht mehr, und dann ist ihnen die politische Legitimität entzogen. Bei religiösen Terroristen ist das etwas anderes. Die führen einen kosmischen Krieg. Da ist der Feind ein satanischer Feind, und mit einem satanischen Feind kann ich keine Kompromisse schließen. Übrigens, Kyrill spricht vom metaphysischen Krieg zwischen Licht und Schatten. Und da gibt es eine Entgrenzung, denn der zu interessierende Dritte ist Gott. Und wenn Gott nicht mit Blitz und Donner vom Himmel sagt, ihr könnt das nicht in meinem Namen machen, sind diese religiösen Terroristen nicht mehr zu bremsen. Und beim dschihadistischen Terrorismus stelle ich jetzt Folgendes fest, dass man einen Teil dieser religiös-extremistischen Dimension dort findet. Aber mir ist aufgefallen, das ist nicht nur mir so aufgefallen in meinen Forschungen, dass die Terroristen, mit denen ich mich befasst habe, alles Mögliche waren. Ja? Pizzabäcker, Abiturienten, Studenten übrigens, immer sehr gut im Bildungsbereich. Sie waren IT-Leute und. Aber eins waren sie nie, gläubige Muslime. Die hatten gar keine Ahnung davon. Das ist erst sehr spät, haben sie sich auf den Islam bezogen. Und das, was alle ausgezeichnet hat, war ein bestimmtes Muster. Sie haben alle die 10 Täterprofile, mit denen ich mich befasst habe, alle an bestimmten Störungen gelitten. Und zwar Störungen waren extreme Haltlosigkeit haben sie in ihrem Leben erfahren. Sie litten unter Gefühlsleere. Sie hatten Diskriminierungserfahrungen teilweise nicht direkt gemacht, sondern oft litten sie darunter, dass ihre Großeltern Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und sie litten an einem hochgradigen Mangel an Selbstwertgefühl. Und daraus ist ein abgrundtiefer Hass entstanden. Ein abgrundtiefer Hass, der aus einer Lebensfeindlichkeit, also ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, das kann ich nur sagen, wenn ich dem Leben gegenüber feindlich eingestellt bin, und ich bin deswegen dem Leben gegenüber feindlich eingestellt, weil ich völlig lebensuntauglich bin. Mit diesen Störungen konnten diese jungen Menschen überhaupt nicht mit den Lebensproblemen klarkommen. Und deswegen habe ich das aktiven Nihilismus genannt, und aktiver Nihilismus jetzt sehr abgekürzt, ist die Unfähigkeit, das emphatische Nein zum Nichtsein des anderen zu sprechen, sogar um den Preis eigenen Nichtseins. Und das hat sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun, mit unserer spätmodernen Gesellschaft. Das heißt, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir politischen Terrorismus verstehen, wir müssen religiösen Terrorismus verstehen und wir müssen uns selbst verstehen, denn diese jungen Leute kommen nicht aus dem Rand der Gesellschaft, sondern aus der Mitte unserer Gesellschaft. Also mit uns stimmt etwas zutiefst nicht mehr. Das waren meine Punkte.
Wir sind schon in der Abschlussrunde. Gleiche Frage an Sie drei. Welchen religiösen Führer würden Sie gerne einem Toleranztraining unterziehen? Ja, Herr Simon.
Ja,
also Führerin fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja, also es ist ja so, dass man, wenn man die Einstellung von Menschen ändern will, sollte man bei denen ansetzen, die noch, sagen, nicht ganz verloren sind. Also nicht gleich bei den schwierigsten Fällen beginnen, sondern dort, wo es schon eine Anschlussstelle gibt. Und jetzt nenne ich Ihnen eine Anschlussstelle. Papst Franziskus soll gesagt haben, Homosexualität ist eine Sünde, aber kein Verbrechen. Das ist für mich schon auf dem halben Weg hin zur Zähmung, zur widerspenstigen Zähmung. Ja. Und das sage ich als bekennender Sünder. Also ich glaube, man sollte, deshalb, wenn ich einen Wunschkandidat hätte, ich würde bei Papst Franziskus ansetzen, weil ich da glaube, vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit zu haben, aber ich glaube, eine gute Chance.
Ja, ich würde bei den heiligen, sogenannten heiligen Texten selbst ansetzen, mit dem Versuch, ihnen die heilige Aura zu nehmen, damit sie zu einem Spielmaterial für Gedanken, Fantasien und Fragen werden können. Da kommt dann auch noch Humor mit ins Spiel, der ja auch für eine gewisse Distanz zu diesen Texten sorgt. Und auf diese Weise vermindert sich aus meiner Sicht die Gewaltgefahr.
Also als Katholik weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Aber vielleicht eine Sache. Ich würde und lehne es ab, auf Ihre Frage als erstes zu antworten. Denn das, was ich aus der Rassismusforschung glaube gelernt zu haben, ist, wenn du über Rassismus sprichst, dann sprich nicht über den Rassismus der anderen, sondern erst über deinen eigenen Rassismus. Denn über die anderen zu reden, ist sehr leicht. Deswegen würde ich gerne erst diese Frage so aufgreifen und dann zu anderen kommen.
Also Sie gehen selbst zum Toleranztraining?
Ja.
Für Toleranztrainer ist Religion eine harte Nuss, aber diese Nuss ist nicht hohl. Sie hörten eine Diskussion zwischen Tatjana Jesch, Jürgen Mahnemann und Bernd Simon am Hamburger Thalia Theater im Rahmen der Langen Nacht der Weltreligionen. Der Deutschlandfunk ist Medienpartner dieser Langen Nacht der Weltreligionen.